Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Evergrande ist zurzeit in aller Munde, der chinesische Immobiliensektor. Wie geht es da weiter? Wird es einen Lehman-Moment geben? Das ist die große Frage. Und mein zugeschalteter Gast heute aus New York ist Sandra Navidi. Sie ist die Geschäftsführerin von Beyond Global und war schon selbst einige Male in China und hat sich auch mit dem chinesischen Immobiliensektor befasst. Frau Navidi, ich grüße Sie in New York.
Hallo, Herr Koch.
Frau Navidi, ist Evergrande ein Einzelfall? Wie ist denn die Lage am chinesischen Immobilienmarkt?
Evergrande ist die Regel und nicht die Ausnahme, leider. Wobei Evergrande das größte und hochverschuldetste Unternehmen dort ist. Aber es handelt sich bei dem Immobiliensektor in China um ein strukturelles Problem. Man muss sich vor Augen halten, alleine Evergrande, dieses eine Unternehmen, macht 3% des Bruttoinlandproduktes aus und der Immobiliensektor insgesamt 30% und ist so hoch verschuldet, dass Präsident Xi eine Entschuldung sozusagen angeordnet hat, auch auf anderen Sektoren. Das macht auch Sinn, nur ist Entschuldung ein sehr komplexer, komplizierter Prozess. Und wie man sieht, Evergrande ist auch dadurch in Schwierigkeiten geraten, aber war davon abgesehen auch schon überschuldet und missgemanagt.
Das sind ja wahnsinnig hohe Zahlen. Wie konnte denn ein einziger Sektor so groß und vielleicht damit auch mächtig werden?
Ja, man muss sehen, dass der Immobiliensektor kreditfinanziert der Wachstumsmotor in den letzten Jahren in China gewesen ist. Das ist ja unglaublich schnell gewachsen, überhaupt die ganze Wirtschaft. Und die Chinesen haben nicht so ein Sozialsystem, wie wir das aus dem Westen kennen. Das heißt, sie müssen für sich selbst vorsorgen, für Notfälle oder für die Altersversorgung. Gleichzeitig sind die Kreditmärkte sehr unterentwickelt. Das heißt, sie haben wenige Möglichkeiten, ihr Geld anzulegen. Hinzu kommt, dass Investitionen oder Eigentum in Eigentumswohnungen oder Häusern gesellschaftlich sehr angesehen sind. Das heißt, immer mehr Chinesen sind dort hineingegangen und sind auch dort dem Trugschluss unterlegen, den hier viele Amerikaner hatten bis zur Finanzkrise von 2008, nämlich dass steigende Immobilienpreise sozusagen ein Naturgesetz sind. Deswegen sind die immer weiter angestiegen, weil die Nachfrage auch sehr groß geworden ist, weil die Mittelklasse immer weiter hinzugewonnen hat, also zugewachsen ist. Und da kann man natürlich, wenn etwas sehr stark wächst, dagegen dann auch größere Schulden nehmen und dann mit dem aus dem Wachstum sozusagen die Schulden bedienen. Aber sobald das Wachstum nachlässt, wie zum Beispiel im letzten Jahr durch Corona oder auch jetzt durch die Überalterung in China und die nachlassende Urbanisierung, dann bekommt man sehr schnell ein Problem.
Glauben Sie, dass bei Evergrande so ein Lehman-Moment kommen kann? Also könnte das jetzt wirklich auch eine neue Finanzkrise auslösen?
Ja, die chinesische Regierung dementiert ja noch, dass sie rettend eingreifen will und lässt es so aussehen, als ob sie ein Exempel statuieren möchte. Aus dem Beispiel Lehman haben wir gelernt, dass das nicht ratsam ist. Auch bei Lehman hatte damals die amerikanische Regierung gedacht, das ist nicht groß genug, das ist nicht connected, verbunden genug, das kann man isolieren. Und das Problem bei systemischen Risiken, gerade in unserer jetzigen modernen Welt, ist, dass man nicht weiß, was man nicht weiß, dass man durch sein Handeln auch Folgen auslöst, die man vorher gar nicht vorhersehen konnte oder jedenfalls vorher gesehen hat. Von daher ist es eine Gefahr. Auf der anderen Seite, wenn man es mit Lehman vergleicht, mit Amerika, das war ja eine Krise, die direkt im Finanzsektor ausgebrochen ist. Also die Finanzinstitute haben alle Angst bekommen, untereinander haben sich kein Geld mehr geliehen. Die Finanzindustrie ist direkt die Halsschlagader der Wirtschaft sozusagen. Das ist jetzt in China mit dem Immobiliensektor etwas anders. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass dieser natürlich auch wiederum sehr stark verzahnt ist mit chinesischen Banken. Gerade im letzten Jahr hat die chinesische Regierung eine Richtlinie erlassen, wonach die chinesischen Banken nicht mehr als 40% ihres Kreditvolumens an Immobilienkrediten geben dürfen. Das heißt, dass viele große Banken wahrscheinlich de facto noch ein größeres Exposure hatten. Und selbst mit 40% ist es noch recht groß. Mal ganz abgesehen vom Schattenbankensystem, wo auch die Regierung nicht so ganz den Durchblick hat. Und da kann es natürlich schon zu einer Ansteckung kommen. Wobei, weil der chinesische Kapitalmarkt recht isoliert ist, das zunächst einmal nicht notwendigerweise davon ausgegangen werden muss, dass es auf die westlichen Kreditinstitute übergreift. Aber diese Krisen, die schwelen erstmal langsam. Sowas passiert selten über Nacht. Langsam, 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 bis auf einmal alles ganz schnell geht. Ich würde sagen, im Rahmen dieser Entwicklung befinden wir uns noch am Anfang. Die Regierung wird im Zweifel, also das, was ihr am wichtigsten ist, ihre größte Priorität ist die gesellschaftliche, das gesellschaftliche Ansteckungsrisiko, der gesellschaftliche Frieden. Deswegen hat Präsident Xi ja auch jetzt Common Prosperity propagiert, also gleichmäßig verteiltes Wohlstand. Deswegen auch diese Entschuldung angestrebt. Also ich denke, die wird im Endeffekt schon alles dafür tun, dass es nicht aus der Kontrolle gerät, auch wenn sie das möglicherweise hinter den Kulissen und zum Teil verschleiert tut, weil das Problem ist jetzt eine Kettenreaktion. Wenn die Banken sagen, okay, wir leihen jetzt nicht mehr Evergrande, weil das ist pleitegefährdet, beinhaltet das auch die Gefahr, dass andere Kreditinstitute sagen, wir leihen auch den anderen Immobilienentwicklern, den Konzernen nicht mehr. Wir halten uns zumindest erstmal zurück. Das heißt sogar, dass es denen, denen es noch besser geht, die auch zunehmend in Schwierigkeiten geraten. Und wenn dieser ganze Sektor einer Ansteckung unterliegt und in Schwierigkeiten kommt, dann wird es auch für die chinesische Regierung sehr schwierig sein, das zu retten. Denn nur weil man das theoretisch kann, weil man in der eigenen Währung Geld druckt und sozusagen allmächtig ist, heißt es nicht, dass es einem gelingen wird, Kontrolle zu bewahren.
Also die Frage ist ja, wird die chinesische Regierung, egal was es kosten mag, das Unternehmen retten? Und auf der anderen Seite, welche Risiken gibt es denn dann vielleicht für die chinesische Regierung auch, wenn man sowas macht?
Einmal das moralische Risiko, weil viele Unternehmen sind ja stark verschuldet und dass sie sagen, okay, ihr müsst uns jetzt retten. Das wird natürlich ein nicht endender Rattenschwanz. Und man muss auch sehen, dass die ganzen, das betrifft jetzt nicht nur China, aber auch die ganzen Schwellenländer haben sich während der Corona-Zeit extrem verschuldet. Viel mehr als die westlichen Länder. Und zum Beispiel sind chinesische Unternehmen doppelt so hoch verschuldet wie US-amerikanische. Das heißt, wenn einmal Dominos anfangen zu fallen, wird es sehr schwer sein, das wieder aufzufangen. Die Regierung hat kein Interesse, die Vermögens-, diese Immobilienblase platzen zu lassen, weil 75% des Volksvermögens steckt in Immobilien und da kommt eben dieser Wealth-Effekt, dieser Vermögens-, dieser Wohlstandseffekt, der psychologische auch ins Spiel, dass wenn die Chinesen jetzt mal als Beispiel sagen, okay, ich habe zwei Wohnungen und die sind fast abbezahlt, ich kann Geld ausgeben, ich kann konsumieren, den Binnenkonsum beleben. Wenn das alles einbricht und die Angst haben und kein Geld mehr ausgeben, dann führt das zu einem Einbruch des Wirtschaftswachstums, was gleichzeitig wieder die soziale Stabilität bedroht. Denn China, das muss man auch sehen, hat nicht nur eine noch nie gekannte Zahl von Milliardären in den letzten Jahren hervorgebracht. Über 1 Milliarde der Menschen dort leben immer noch in starker, großer Armut und die haben auch kaum Chance, dort aufzusteigen. Das heißt, auch das ist ein Grund, warum die Regierung da sehr vorsichtig operieren muss. Also zur Beantwortung Ihrer Frage, dieses nachlassende Wirtschaftswachstum, das würde ich auch mit als eines der größten Risiken sehen.
Welche Auswirkungen kann denn das jetzt alles auf die Märkte haben? Auch bei uns, also kann das hier rüber schwappen?
Ja, die Märkte sind noch einmal losgekoppelt von der wirtschaftlichen Entwicklung und von der Ansteckungsgefahr konkret über Finanzinstitute. Selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, kann es natürlich schon sein, dass aufgrund psychologischer Effekte ein Ansteckungseffekt losgetreten wird. Wir haben das gesehen 2015, da sind die Börsen in China eingebrochen und dann ist es immer so, also China ist ja, liegt ja sozusagen am weitesten voran in der Zukunft. Da sind dann die Anzeigetafeln alle rot, dann wacht Europa auf, kriegt Panik und verkauft. Dann ist es da rot und wenn New York an den Start kommt, dann sehen wir, was bereits in anderen Teilen der Welt passiert ist. Das heißt, dieser psychologische Ansteckungseffekt ist nicht zu unterschätzen, selbst wenn die Lage in China einigermaßen, wenn es China gelingt, die Lage dort einigermaßen im Griff zu behalten.
Und was hätte das für Auswirkungen für Anleger?
Das kommt jetzt ganz drauf an, was das für ein Anleger ist. Grundsätzlich muss man sagen, ist China natürlich ein wahnsinniger Wachstumsmarkt und von daher weiterhin attraktiv. Allerdings ist er sehr intransparent und unberechenbar. Also institutionelle Investoren zum Beispiel, die treuhänderische Pflichten haben, sollten jetzt natürlich vorsichtiger sein und Risiko zurückfahren. Da scheiden sich aber auch die Geister. Zum Beispiel George Soros und Michael Burry sind sehr kritisch gegenüber China, während andere Großanleger wie Larry Fink von BlackRock oder Ray Dalio von Bridgewater sehr pro China sind. Allerdings haben die, also zumindest Dalio meine ich, auch Geld, also Anlegergeld aus China. Es ist für die natürlich eine Gratwanderung, aber jetzt als Privatinvestor, der ein Depot hat und nur geringes Exposure, also eine kleinere Prozentzahl in einem Schwellenlandfonds oder was auch immer für eine Kombination, das würde ich zu Diversifikationszwecken, wenn man es sich risikotechnisch leisten kann, sicherlich beibehalten. Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, Vorsicht ist geboten.
Und was heißt das für Unternehmen? Sollte man sich in China noch engagieren, da was aufbauen, dort investieren?
Ja, für ausländische Unternehmen, insbesondere natürlich auch die deutsche Exportwirtschaft, ist das ein großes Problem. Ich war ja häufiger in China und habe dort auch Immobilienobjekte, Entwicklungen, große, fast Städte besichtigt. Und nicht nur stehen dort viele deutsche Autos bei den leitenden Angestellten auf den Parkplätzen und man wird dort herumgefahren in deutschen Limousinen, sondern auch wenn man die Apartments besichtigt hat, diese Showrooms, die zu Demonstrationszwecken benutzt werden, da stehen deutsche Töpfe, die Küchengeräte sind deutsch, die Badezimmer-Einrichtung ist deutsch. Das heißt, man sieht, man spürt, wie viel dort aus Deutschland kommt. Das wird sehr geschätzt, das ist auch eher hochpreisig. Das war ideal geeignet für eine aufstrebende Mittelklasse. Aber wenn China jetzt sich mehr auf sich besinnt, nach innen, also China first, die Grenzen etwas zumacht, dann ist natürlich schlecht für ausländische Unternehmen. Natürlich das nachlassende Wirtschaftswachstum ist der zuvorderste Grund. Und aber auch die zunehmend autoritäre Struktur des Landes, dass die Wirtschaft tatsächlich ganz konkret mehr oder weniger von einem Mann von oben regiert wird, der sucht die Gewinner und Verlierer aus dort unter den Unternehmen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ich kenne Familienunternehmen, Family Offices, also Finanzfirmen von Familien, die dort Kontakte haben, schon lange Zeit, die Unternehmen dort kennen, lokal vor Ort, die können da vielleicht noch so tätig werden, aber insgesamt, es wird für Deutschland, kann das nur negative Konsequenzen haben.
Sagt Sandra Navidi, die Geschäftsführerin von Beyond Global, heute zugeschaltet aus New York. Frau Navidi, ich danke Ihnen für diese Einblicke.
Bitteschön.
Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.